Ja, der Petrus, ein Handwerker Gottes. Und mir gefällt er auch sehr. Das ganz offen sagen, wenn ich den Paulus und den Petrus miteinander vergleiche, dann habe ich eigentlich, sagen wir einmal, persönlich mehr Affinitäten zum Petrus, weil ich in seinem Leben sehr viele Aspekte sehe, wo ich genau so erlebe. Insbesondere auch die blutige Nase, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt. Und das hat der Petrus sehr intensiv gehabt. Wir haben ja, also ich habe jetzt hier den Titel, ich habe nicht mehr ganz genau gewusst, was ich ihm geschrieben habe. Aber es ist eigentlich der gleiche Titel, Petrus, ein Handwerker und Macher. Ich glaube, da kommt noch ein weiterer Aspekt rein. Er ist eben einer gewesen, der etwas gemacht hat. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch in diesem Handwerker sehen wollen. Wir haben vor ein paar Wochen zusammen ans Ende vom Leben von Petrus geschaut und haben aus seinen zwei Briefen eigentlich die Abschlussbotschaft, wenn wir so sagen wollen, für uns die Gläubigen weltweit angeschaut und haben dort dürfen sehen, wie er uns eben nicht in dem Sinne einen Abschluss macht, sondern einen Blick, wie es weitergeht in der Ewigkeit. Und weil der Petrus hat am Schluss von seinem Leben gewusst, dass sein irdisches Leben jetzt wird ein Ende haben, aber sein Leben als solches überhaupt nicht, sondern es gibt ein ewiges Leben. Das haben wir vor ein paar Wochen angeschaut und jetzt gehen wir ganz zurück an den Anfang vom Petrus im Leben und tun er seine Bekehrung, in dem Sinn seine Hinwendung zu Jesus Christus anschauen, aber auch die wesentlichen Etappen, was das eben alles heisst, werden wir heute ein bisschen anschauen. Und wir werden dazu natürlich die Abschnitte, den Abschnitt aus Lukas 5 anschauen. Aber wichtig ist, dass eigentlich die Sache mit seiner Bekehrung eine Vorgeschichte hat, die vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Und die steht nämlich in Johannes 1, ab Vers 35, wo es heisst, am Tag darauf stand Jesus wieder dort, oder stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Also wir machen eigentlich jetzt einen Blick dort an, wo der Johannes, der Täufer, noch gewirkt hat. Und da wird festgestellt, der Johannes ist dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Denn ab Vers 40 weiter Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und jetzt wird es interessant aus der Sicht von Petrus. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser, also der Andreas, traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus. Er, also der Andreas, führte ihn, der Petrus, zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus Fels. Und was wir eigentlich hier in Johannes 1 vor Augen gestellt bekommen, ist, der Petrus ist von seinem Bruder zu Jesus geschleppt worden. Und jetzt sind wir an einem ersten wichtigen Punkt, warum wir das auch heute ein bisschen uns vor Augen führen wollen. Wir haben ja in Kürze die MyLife-Seminar, die anfangen. Das sind so Gelegenheiten, Petrus anzuschleppen. Der Andreas hat der Petrus zu Jesus geschleppt. Ein bisschen dumm gesagt. Und dort hat der Petrus Jesus kennengelernt. Also das war ganz am Anfang. Der Petrus ist somit eigentlich einer der ersten gesehen, wo überhaupt Jesus kennengelernt hat und sein Leben auf uns ihn ausgerichtet hat. Und wir sehen auch, was da gesagt wird, ganz am Anfang. Wenn wir nochmal ganz schnell die Botschaft vom Johannes anschauen, ganz am Anfang, heisst es in Vers 36, Johannes richtete Johannes seinen Blick auf ihn, also auf Jesus, und sagte, seht das Lamm Gottes. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Frage vom Evangelisieren oder von der Gemeinde Jesu ganz generell. Der Johannes hat dort einen zentralen Auftrag gehabt. Er hat aber nicht wollen, dass die Leute auf ihn schauen, sondern er hat gesagt, schaut, seht auf Jesus, das Lamm Gottes. Und was sagt er von Jesus? Hat er gesagt, seht auf Jesus, den Wohltäter dieser Welt, der die Hungrigen ernähren wird? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, wo geschlachtet wird für unsere Sünden. Und eigentlich haben wir in diesen paar wenigen Worten haben wir so viel zentrale Mitteilung an uns. Wenn wir Leute, ich sage jetzt dem auf Mundart, anschleppen ins My Life, es geht nicht um uns. Es geht in der Gemeinde Jesu um keinen Evangelist, um keinen noch so gesegneten Prediger. Es geht um Jesus. Und wir haben den Auftrag, den Blick auf Jesus zu lenken, wie es der Johannes gemacht hat. Wie es der Andreas gemacht hat mit seinem Bruder Petrus, er hat ihn zu Jesus geschleppt. Und das Zweite ist, unsere zentrale Botschaft an die Menschen von dieser Welt ist, seid das Lamm Gottes. Dass Jesus unsere Leben positiv verändert, uns die Sorgen nimmt, uns vielleicht auch Heilung gibt in körperlicher Nöte, das ist alles wichtig. Aber das Wichtigste ist, Jesus ist das Lamm Gottes, wo für uns gestorben ist. Wir dürfen ja heute auch an die Tatsache noch denken in der Mahlfeier. Was wir auch aus dem Text noch lesen, der Herr Jesus, Vers 42, blickte der Petrus an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus und Fels. Jesus hat der Petrus sofort gekannt. Er hat keinen Lebenslauf von ihm müssen haben und studieren und sagen, wäre das eventuell einer, wo ich würde in meinem Team anstellen. Ich sage damit nichts gegen Lebensläufe. Ich bin zurzeit sehr viel Lebensläufe am Studieren für mögliche zukünftige Mitarbeiter. Aber Petrus hat gesagt, du bist der Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Er hat ihm bereits schon im Vorwissen einen Auftrag gegeben. Und da sehen wir einfach in diesen paar Versen sehr zentrale Element von der Evangelisation und von dem, wie Gott handelt mit uns Menschen. Jetzt aber wenden wir uns im Lukas 5 zu, das ist ja die berühmte Beschreibung, wie denn das im Detail gegangen ist. Da lesen wir, es geschah aber, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er aber seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische. ihre Netze aber drohten zu reißen, und sie gaben ihren Gefährten in anderen Booten ein Zeichen, sie sollen kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. So, da haben wir den Handwerker Petrus. Er ist ein bisschen frustriert. Er hat nichts gefangen. Aber er hat die Arbeit gleich gehabt. Er musste die Netze waschen. Das kommt uns manchmal auch so vor beim Arbeiten. Viel Troubles und keine Resultate. Das ist die Situation gewesen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, sagt er in Vers 5, und nichts gefangen. Und jetzt sehen wir etwas, was auch typisch ist für die Evangelisation. Es war nicht eine Predigt, wo der Andreas jetzt sein Bruder ihm gegeben hätte und alles in die Details ausgedeutscht hätte. Der Petrus war ja ein Handwerker und ein Macher. Und Gott hat einen Weg, wie er Handwerker und Macher anspricht. Der hat nämlich seine aktuelle Notlage, nichts gefangen und nur Troubles waschen, oder? Hat er gesagt: Komm, geh jetzt raus und geh fangen. Und der Petrus hat gesagt: Was bringt denn das eigentlich? Hat er gesagt, innerlich. Bringt doch nichts. Wenn man Fisch fängt, dann macht man es an der Nacht und nicht am Tag. Das war ja ein erfahrener Berufsmann. Das ist wieder ein Mistrotschlag, könnte man sagen. Hat von Fischen keine Ahnung. Aber was hat der Petrus gemacht? Auf dein Wort werde ich die Netze auswerfen. Er hat Gottes Aussage mehr glaubt als der menschliche Ratio und der mögliche Zweifel. Damit machen wir kein Votum, dass wir nicht mit menschlichem Intellekt arbeiten sollen. Aber das Wort Gottes, was es sagt, ist mächtiger. Das gilt zum Beispiel auch für mich, was hier alles an Theorien und wissenschaftliche Beweise für die Evolution gibt. Könnte man ja verrückt werden. Man kann also alles sogenannt nachvollziehen. Ich zwar nicht, aber viele andere Menschen sagen, sie können das. Aber was sagt die Bibel? Gott hat die Welt geschaffen. Was ist jetzt für uns wichtiger? Der Petrus hat schon damals einen ganzen Schlüsselentscheid gesagt: Auf dein Wort werde ich die Netze auswerfen. Und hat es gemacht. Er hat nicht nur gesagt: Ja, ich mache es dann, vielleicht übermorgen. Er hat es gemacht. Er war eben ein Handwerker und Macher. Und jetzt kommt der Punkt: Gott antwortet mit überströmendem Segen. Sie haben so viel Fisch gehabt, dass das Netz fast gerissen wäre. Sie haben die anderen müssen kommen und sagen: Kommt auch noch. Ein riesiger Fang. Und das ist, wie Gott zu uns Menschen redet. In vielen Darstellungen bekommen wir den Eindruck, Gott redet zu den Menschen und würde sagen: Also jetzt solltet ihr einfach das nicht mehr machen und was ist denn genau da los? unsere Begegnung mit Gott ist nicht, dass er uns Vorwürfe macht. Was hast du, Dschumpel, denn eigentlich bisher im Leben gemacht? Und wie vielen hast du angelogen? Und wie viel hast du gehasst? Und was hast du sonst noch alles für einen Mist gemacht? Nein, wie begegnet Gott dem Petrus? Überströmende Sagen. Und das nimmt der Paulus nicht das, aber der Paulus sagt genau das Gleiche in Römer 2, Vers 4. Es ist die Güte Gottes, wo uns zur Buße führt. Nicht die Massregelung. Nicht das Gesetz, das sagt, du hast das und das und das und das falsch gemacht. Finde ich ja gar nicht so viel Papier, um alles aufzuschreiben, was wir falsch machen. Der Petrus ist überwältigend gesehen von dem. Und jetzt kommt der Punkt, angesichts der Erkenntnis von der Größe Gottes wird ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Da ist einer, der sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe eigentlich kein Recht in deiner Gemeinschaft zu sein. Den Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Und was sagt Jesus zu ihm? Vers 10, am Ende, fürchte dich nicht. Das war auch eigentlich die Begrüßungsbotschaft für die Hirten, wo Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Habt keine Angst. Euch ist heute der Heiland geboren. Und genau der Punkt erfahrt der Petrus in analoger Weise. Hab keine Angst. Deine Sünden sind dir vergeben. Darum ist es eben wichtig, dass wir die Menschen zum Lamm Gottes bringen, weil dort ist die Lösung von unseren Sünden. Und nehmen wir uns das auch als Ermutigung für My Life Tag. Der Andreas hat eigentlich nur einen Job gemacht. Er hat seinen Bruder zu Jesus geschleppt. Der Rest hat Gott gemacht. Und erwarten wir von Gott, dass er in den anderen Menschen, die wir anbringen zu ihm, so ein Wunder vollbringt. Es muss nicht übervolle Schiff sein. Jeder Mensch hat andere Nöte, andere Bedürfnisse. Aber Jesus Christus kann eingreifen und es noch mehr. Jesus Christus muss eingreifen. Denn mit intellektuellen Argumenten können wir kein Mensch letztendlich dazu bringen, dass er Gott anfängt lieben und ihm glaubt und vor allem die Umkehr im Herzen macht. Also vertrauen wir auch auf das, es braucht das Reden Gottes und so sagt es auch im Johannesevangelium eine Stelle, dass keiner zum Sohn kommt, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Beten wir doch darum, dass die Menschen, die wir uns nicht vorstellen können, wie könnte da je begreifen, der, der vielleicht jetzt x Jahre nichts wollte wissen von Jesus Christus, wie ausgerechnet da? Und ich sage euch jetzt auch eins, wo ich mich bekehrt habe, am 1. Oktober 1976. Das war im Jugendlager, im Konfirmandenlager damals. Dort hat mir der, der mit mir betet hat, gesagt, man hat es von jedem erwartet, außer von dir, dass du dich bekehrst. Und ich war dort der Einzige in diesem Lager, der sich bekehrt hat. In der letzten Nacht in Rasa. Ich mag mich noch gut erinnern. Und ich bin in das Lager gegangen mit einem Ziel. Ich war damals im Gymnasium, so jung und voller Tatendrang und schon intellektuell, physikalisch, mathematisch geprägt und gesagt, ich gehe in das Lager, weil dann haben wir endlich einmal Zeit, um über alles diskutieren von der Logik her, dass die Bibel nicht wahr sein kann. Und was hat Gott gemacht? Das wäre jetzt zu lang. Aber ich habe mich bekehrt. Und Gott hat nicht mit Vorwürfen bekehrt. Gott hat mich überführt, dass ich verstanden habe, der Gott gibt es. Und wenn es den Gott gibt, dann kann ich nicht gleichgültig gegenüber dem Gott sein. Und darum habe ich dort mein Leben gebracht. Und genau analog ist beim Petrus passiert. Aber das Petrus-Leben ist damit nicht fertig gewesen, sondern es geht eben super spannend weiter. Der Pragmatismus von Petrus setzt sich fort. Wir lesen das in Matthäus 14. Ein bisschen längeren Abschnitt, aber ganz schnell. Gleich darauf drängte er, also Jesus, die Jünger ins Boot zu steigen und das ans andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er, also Jesus, sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er alleine dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen. Denn sie hatten Gegenwind. Haben wir eben manchmal auch, oder? In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm, er ist eben ein Macher, Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Also auch er hätte plötzlich auf dem Wasser wandeln. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, der Petrus, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind, die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Auch das eine typische Episode für unseren Petrus. Er hat eine pragmatische Logik und sagt, wenn du es bist, Herr Jesus, dann sag mir. Und der Petrus ist ein Mann von der Tat gesehen. Gott, der Jesus hat gesagt, ja, dann wandle. Und er ist rausgegangen und am Anfang ist alles bestens gelaufen. Der Petrus hat Glauben gehabt. Und der Petrus war nicht zimperlich. Beachte, es hat noch andere in diesem Boot gehabt. Und keiner hat gesagt, sagt mir, ich soll kommen. Es war eben ein Macher. Damit wollen wir nicht Dreck auf die anderen schiessen, sondern wir wollen froh sein für alle die, die es gibt, die sagen, wir machen. He? Und wisst ihr was? Wenn man etwas macht, dann tut man sich extrem exponieren. Darum ist es ja, man sagt ja das, es gibt ja das Beamte-Mikado, dass der gewinnt, der sich nicht bewegt. Und wenn man etwas macht, bei vielen Firmen, dann kann man ja einen Fehler machen. Und das ist manchmal schlimmer, als wenn man nichts macht, obwohl das der grösste Fehler ist, nichts machen. Aber der, der etwas macht, der muss mit Pleiten rechnen. Das hat der Petrus jetzt auch nicht unbedingt mit der Pleite gerechnet, aber er hat aufgrund der Umstände plötzlich Zweifel bekommen. Und das ist auch unsere Realität in unserem Glaubensleben. Vielleicht machen wir etwa die mal so, jetzt glaube ich, jetzt gehe ich vorwärts wie der Petrus. Und plötzlich kommen Zweifel. Und wenn wir Zweifel haben, dann laufen wir nicht mehr auf dem Wasser. Dann versinken wir in diesen Zweifeln. Aber Jesus ist dort und zieht den Petrus aus diesen Zweifeln raus. Und auch hier wieder ist es die Lebenserfahrung, kann man sagen, was ausmacht, dass am Schluss alle sagen, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Und da sehen wir, wenn wir zum Glauben, oder wo der Petrus zum Glauben gekommen ist, wo der Petrus angefangen hat zu wandeln, hat er immer noch Fehler gemacht. Und er hat damit Erfahrungen gewonnen. Und der Herr Jesus hat es zugelassen, damit er verherrlicht wird. Das heisst mit anderen Worten, wir können absinken in unserem Leben, in den Zweifel. Aber Jesus kann uns rausziehen. Und das Ende ist besser als das zuvor. Weil wir dürfen lernen in diesen Sachen. Ich habe jetzt in anderen Gebieten Situationen interessante, dass ich sehr viel junge Ingenieure um mich herum haben und die sind top im Wissen. Und stellt euch einmal vor, ihr steht vor einer Klasse und das ist passiert mir etwa die, wo ich einmal muss sagen, wisst ihr, ihr alle hier innen wisst eigentlich mehr als ich, wo ich unterrichten sollte. Das passiert mir viel. Ich bin aber dort angestellt zum Unterrichten und muss sagen, ihr wisst eigentlich mehr. Dann sage ich, aber schaut mal meine Haare an. Dann sage ich, sie sind grau und eure sind nicht grau. Und wisst ihr was? Ich bin 30 Jahre älter. Und weil ich 30 Jahre älter bin, habe ich 30 Jahre mehr Erfahrung. Und genau das ist das, was ich euch voraus habe, die Erfahrung. Glaubensleben braucht Erfahrung. Wir können uns heute bekehren und wir können voller Freude sein, aber wir werden x-mal im Gegenwind stehen. Und das müssen wir auch den Menschen mitgeben. Bekehrung ist der Anfang. Und jetzt fängt es an. Und genau das hat der Petrus auch erlebt. Und das hat ihn reifer gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, auch eine ganz wichtige Episode im Leben von Petrus, wo uns ihn als Pragmatiker darstellt, als Handwerker Gottes und Macher. Und das ist in Matthäus 16, Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Dann sagte er, also der Herr Jesus, zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist jetzt auch wieder so eine Situation, wo man muss sagen, wenn ich jetzt etwas sage, kann ich es eigentlich sagen. Oder? Ist ja in der Schule so, lieber nichts sagen. Also, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus, der Macher, sofort da antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist der zentrale Punkt. Er hat erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das hat er nicht im Studium gelernt. Auch wenn wir sagen, das ist gut, wenn man studiert, vor allem die Bibel. Aber das hat er vom Vater selber bekommen. Und seht ihr, wir können mit Argument und Wissensvermittlung den Menschen nicht wirklich sagen, wer Jesus Christus ist. Das muss Gott den Menschen sagen. Nehmen wir das mit in die MyLife-Tage rein. Wir machen dort, ich sage mal, ein grandioses Rahmenprogramm. Sind wir uns aber bewusst, das Rahmenprogramm als solches bringt nichts. Aber das Rahmenprogramm hat ein Ziel, dass Gott anfangen reden zu diesen Menschen. Und das ist der Schlüssel, dass wir die Sachen von Gott haben. Wenn man da oben steht, dann hat man immer Angst, ja, kann man das Zeug erklären und kann man es wirklich überbringen? Ich habe immer grosse Zweifel. Ja. Aber dann kommt der Moment, wo ich eigentlich immer sage, du, spielt überhaupt keine Rolle. Weil nicht ich muss etwas sagen, sondern Gott muss etwas sagen. Und Gott redet durch die Bibel und wirkt durch den Heiligen Geist in den Herzen. Der Petrus hat damit mit dieser Aussage jetzt aber voll ins Schwarze getroffen. Und er sagt, darum sagt Jesus ihm, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Also da bekommt der Petrus eigentlich die Berufung, als da wir ihn dann weiter werden analysieren. Als da, wo wir ihn kennen. Als da, und man beachte, der Fischer redet am Pfingsten, hat aber eine Predigt von einer sättigen Pointe. Redet ohne, wir haben ja Internet und können alles suchen und bringen neuerdings noch die elektronischen Teile mit, hat der Petrus alles nicht gehabt. Ist aber angestanden und hat gesagt, Leute von Jerusalem, jetzt hören zu. Hat aus den Propheten Zusammenhang auftischt, hat eine ganze heilsgeschichtliche Präsentation gemacht, ohne Vorbereitung, der hat keine Blätter mitgenommen. Der ist dort gestanden und es haben sich Tausende bekehrt. Warum? Weil der Geist Gottes gewirkt hat. Sowohl in ihm, wie in denen, die zugelassen haben. Der Geist Gottes hat in denen gewirkt, die geredet haben, in den verschiedenen Sprachen, und er hat gewirkt in denen, die gelassen haben. Und das ist der Punkt. Wir können den Menschen nichts mit Argumenten beibringen. Wir können sie im Gebet und physisch vor Gott anbringen. Und damit den Schlüssel des Himmelreiches, die können wir, werden wir dann in weiteren Folgen von dieser Petrus-Betrachtung noch im Detail anschauen. Aber den einen Schlüssel haben wir eigentlich schon das letzte Mal betrachtet. Wo er noch einmal die Türen aufmacht und sagt, schaut jetzt, wenn ich hier stirb heute, da geht es weiter. Da haben wir eine Ewigkeit. Da haben wir eine Hoffnung. Wo kein Ungerechtigkeit mehr wird sein, sagt er in der Petrusbrief. Ich hoffe, dass wir mit diesen paar Episoden haben dürfen sehen, der Petrus war ein Handwerker, war ein Macher, ein Pragmatiker. Und es ist gut, haben wir einen zweiten Schlüssel, Apostel, wobei vor Gott sind alle Menschen gleich. Man muss doch nicht sagen, das ist eben der Papst und das ist der Superpapst und das ist der Alternativpapst. Sondern wir sind alle Kinder Gottes und geliebt von Gott. Aber jeder von uns hat einen anderen Auftrag. Und wir sind froh, dass es einen Paulus gibt. Das ist gerade das Gegenteil gesehen. Von der Herkunft her. Das war nicht der Fischer. Der ist zu den Füßen Gamaliels ausgebildet worden. Höchst akademisch. Und der hat einen anderen Auftrag gehabt. Der hat nicht Schlüssel von Petrus. Die hat der Petrus gehabt. Aber der hat den Auftrag gehabt, wie wir im Epheserbrief lesen, das Geheimnis von der Gemeinde systematisch uns darzulegen. Und er hat Zurüstung gehabt zu den Füßen Gamaliels. Ursprünglich. Und da sehen wir, Gott schafft mit unterschiedlichen Menschen. Zum Glück gibt es die, zum Glück gibt es die, zum Glück gibt es die und zum Glück gibt es mehr. Das ist Reich Gottes. Und lassen wir uns hier ermutigen, das so mitzunehmen und den Petrus zu schätzen als ein Handwerker Gottes und ein Macher. Wir können viel von ihm lernen, einschließlich das, dass man zwischendrin eine blutige Nase hat. So, jetzt gibt es ein Zwischenspiel.